Echo 3 an Echo 7. Hahn Kumpel, kannst du mich verstehen?
Laut und deutlich, Lu. Was gibt's?
Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann jetzt eine Spur von Leben entdecken.
Herzlich willkommen zur ersten Folge Echo 3 an Echo 7 im Jahr 2024. Max, wir hatten lange Pause. Wie geht's dir?
Ja, man lebt so vor sich hin, ne? Man lebt und lebt Tag ein, Tag aus.
Aus, ein, ja. So wie das Atmen. Naja, wie läuft's denn so in München? Irgendwas Neues da unten?
Nichts Großartiges. Ich hatte jetzt mal wieder die Gelegenheit, den einen oder anderen Film zu sehen.
Oh.
Der noch unbesprochen bleibt.
Ja. Reviews incoming oder wie?
Ja, schön wär's, ne? Also müssen wir mal machen, müssen wir mal angehen hier.
Willst du dann mehrere in einem machen oder wie? Soll ich mir das da vorstellen?
Ja, wir hatten doch eigentlich vor 3 Wochen irgendwann mal so eine Mini-Folge aufgenommen.
Ja, wir hatten was Kleines aufgenommen, aber das benutze ich mal irgendwann, wenn ich keine Lust habe für irgendwas anderes.
Interessant.
Das guckt mich nicht so entsetzt an.
Interessant.
Ist immer gut, was in der Hinterhand zu haben, weißt du doch, ne?
Ja.
Ja. Ja, gut. So, wir wollen heute ins Jahr starten mit einem Gast von einem anderen Podcast, der bisher noch nicht zu Gast war. Das ist nämlich der Thilo von Antenne Alderaan. Hallo, Thilo.
Hallo zusammen. Schön. Danke für die Einladung. Ich freue mich, zum ersten Mal hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch. Wir hatten uns ja schon mal auf der Norris ForceCon getroffen. Haben wir uns sonst noch mal irgendwo gesehen?
Nee, wir uns nicht. Aber ich habe euren Auftritt, glaube ich, auf der FedCon im vergangenen Jahr im Livestream gesehen.
Ach echt? Der war im Livestream zu sehen, ja, Max?
Tatsächlich.
Na sowas.
Meinst du jetzt unsere Show oder meintest du jetzt da bei Last Geek Tonight?
Ich meine bei Last Geek Tonight, als ihr da eure Stunde hattet sozusagen.
Ja, das wussten wir ja. Unsere Highlander-Stunde.
Ja.
Es war ein bisschen verunglückt, ne? Christian, weißt du noch, ne? Aber ja, wer war lustig, ja? Hat Spaß gemacht, ja. Ja, schade, dass du dann unsere Show nicht gesehen hast, weil wir hatten ja die Sci-Fi-Hotline, wo wir ja verschiedene Charaktere aus den verschiedenen Franchises haben zu Wort kommen lassen. Und da hatten wir ja mit Hilfe der Synchronsprecher hier aus dem deutschsprachigen Raum ein bisschen was da hingezaubert.
Cool.
Und Hubert Zitt ist ja dann gegen das Publikum angetreten und hat haushoch gewonnen.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Seid ihr denn dieses Jahr auch wieder auf der FedCon? Weil ich bin auf jeden Fall da.
Ja, sieht ganz so aus, ja.
Dann gibt's vielleicht mal ein Treffen in Real.
Ja, da gibt's bestimmt ein Treffen im Regal. Gott, ich kann nicht mehr sprechen heute.
Interessantes Airbnb hast du da vorgeschlagen.
Ja, mal gucken, ja. Wir müssen noch nach einer Unterkunft gucken dafür, ja. Nee, wir haben schon angemeldet beim Robert auf jeden Fall eine Wiederholung der Sci-Fi-Hotline. Die ist ja auch dafür angelegt, dass wir sie mehrfach machen können. Und dann müssen wir mal gucken, wen wir da noch alles Schönes akquirieren können, der oder die uns dann noch Fragen einspricht. Mal schauen, bin gespannt.
Klingt gut. Und da trifft man natürlich auch Leute, die sich in anderen Franchises herumtreiben. Und jeder, der meine Historie so ein bisschen kennt, der weiß auch, dass ich ja als Kind nicht nur mit Star Wars zu tun hatte. Denn 83, als Rückkehr der Jedi-Ritter in die Kinos kam, da war ich noch ein bisschen zu klein. Da haben mich meine Eltern noch nicht wirklich reingelassen. Und ich habe quasi nur durch die Toyline erstmal den Erstkontakt mit Star Wars gehabt. Und ich hatte aber parallel, und ne, da muss man dem ZDF auch Danke sagen, natürlich durch mit Star Trek sehr, sehr viel Kontakt. Nämlich mit der OT-Crew sozusagen, Kirk, Spock und Pille. Mhm. Das waren meine ersten Trek-Jahre sozusagen, als ich da so langsam heranwuchs. Und deswegen hat mich Star Wars dann erst ab der Zeit, wo die TV-Ausstrahlungen auf Sat.1 stattfanden, den sogenannten Filmfilm, wie er damals hieß.
Ja, richtig, der Filmfilm, ich weiß es noch, ja.
Genau, die habe ich damals mitgenommen.
Aber ihr hättet gerade Max' Gesicht sehen müssen, als er erwähnte, dass er viel Star Trek geguckt hat, also
grässlich.
Er ist zum Glück nur klein zu sehen im Moment. Ja, grässlich. Also ganz klar, also ja, Star Trek ist halt, ne, da muss man in einem bestimmten Alter irgendwie mit konfrontiert werden.
Da muss man durch. Mhm.
Da muss man durch, das.
Vieles ist natürlich auch nicht gut gealtert, ne? Das muss man ja auch immer so sagen, egal wie, ne, wie progressiv Star Trek für die 60er war, aber es gibt halt immer noch so Tropen, ne, oder einfach so Klischee-Geschichten, die halt einfach die man heutzutage nicht mehr so machen würde.
Ja, lass uns da gleich mal noch ein bisschen tiefer einsteigen und erst noch ein bisschen allgemein bleiben. Aber wo du gerade schon Star Trek angesprochen hast, da müsste es ja dann dieses Jahr auf der FedCon auch auf deine Kosten kommen, wenn die ganze oder fast ganze Strange New Worlds Crew da aufläuft, ne?
Ja, ja, naja. Ich finde so ein bisschen Strange New Worlds ist allzu sehr an die Vergangenheit angelehnt. Und ich glaube nicht, dass man mit diesem extremen Fanservice dem Franchise als Gemeines irgendwie was Gutes tut. Ich glaube, gerade Star Trek muss immer auch visionär sein und sich in eine andere Richtung bewegen wollen und können.
Aber das wollten die Leute ja auch nicht. Das haben sie ja bei Discovery versucht.
Ja, ja, naja. Ich weiß nicht, ob in die Diskussion jetzt einsteigen sollen.
Ja, ja, ja. Also ich hatte letztes Jahr, viele Grüße gehen raus an Benjamin Stöwe, den haben wir 2019 auf der FedCon kennengelernt, habe ich letztes Jahr in Dortmund auf der Comic-Con getroffen und da haben wir uns auch darüber unterhalten. Ich hatte zu dem Zeitpunkt die zweite Staffel von Strange New Worlds noch nicht gesehen, aber er war glaube ich schon up to date und er war, ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, das hat er über Picard gesagt.
Mhm, okay. Ja.
Und ich sehe, was er meint, aber ich habe mich zumindest gut unterhalten gefühlt, sagen wir mal so.
Genau.
Und Strange New Worlds fand ich jetzt schon wieder anders genug und mutiger als alles andere, was dann da bei Picard gelaufen ist.
Ja, also man muss auch sagen, die Musical-Folge zum Beispiel in Strange New Worlds, das ist mal wirklich ein Schritt in eine interessante Richtung, ne, die dem Ganzen so ein bisschen neuen Drive auch gibt.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben ja bei Buffy zum Beispiel in den 90ern schon mal so eine Folge, die auch legendär immer noch ist, ne, ganz weit vorne bei
den Fans. Once More with Heart war es, glaube ich.
Genau, genau. Und das ist, natürlich muss man sich dann mal mit sowas vergleichen lassen und nicht alle Schauspieler können auch super singen, aber mal das so als interessante Aspekt reinzubringen in dieses Star Trek-Universum, das fand ich doch irgendwie ganz witzig. So.
Ja, wir hatten letztes Jahr ja mit Sascha Rotermund auch darüber gesprochen und er sagte, sie hätten liebend gerne auch die Songs deutsch vertont, aber dafür wäre weder Zeit noch Geld da gewesen.
Ja, aber das muss auch nicht immer sein, also es gelingt ja. Also ich bin auch jemand, der mit heißem Herz immer sagt, ich gucke mir die ganzen Disney-Musicals zum Beispiel alle nur auf Englisch an, weil ich finde, meistens sind die Übersetzungen dann doch immer sehr mit der Brechstange so ein bisschen auch geschraubt, dass es funktioniert. Und naja, trotzdem, wie gesagt.
Wo wir gerade bei Musical-Nummern sind, wie fandest du denn das Avengers-Musical? Hast du das gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Max, erklär ihn doch mal auf.
Ja, das war die Post-Credit-Szene in, was war es eigentlich hier?
Hawkeye
war es. Ah, Hawkeye, ne? Genau, letzte Folge von Hawkeye. Genau.
Ah, okay. Muss ich immer noch nachholen.
Ja, also alleine für diese Szene, die irgendwie cringe und geil zugleich ist, lohnt es sich eigentlich, ja.
Okay, ja. Ja, gut. Marvel ist natürlich jetzt irgendwie auch so ein sehr weites Feld, ein sehr interessantes Thema, weil es natürlich ein Riesen-Franchise ist, das genauso wie, meint man zumindest, ne, die ganzen anderen großen Franchises halt mittlerweile eben auch schon im zweiten, dritten Jahr in der großen Krise steckt. Und ich bin mal gespannt, wie das dieses Jahr weitergeht. Ne? Dieses Jahr gibt es ja als offiziellen Marvel-Film ja nur Deadpool 3. Die anderen Spider-Man-Filme, also Madame Web, der jetzt bevorsteht, ist ja eine Sony-Produktion. Und den dritten Teil der Animationstrilogie haben sie ja jetzt auch auf nächstes Jahr verschoben. Das heißt, oder noch weiter, ne? Das ist irgendwie.
Aber ich bin da gar nicht up to date. Eigentlich erklärt mir Max immer, was als nächstes ansteht in Marvel und so weiter. Von daher kann ich jetzt gerade gar nicht sagen.
Ja, dieses Beyond the Spider-Verse, ne?
Genau, genau. Und die kriseln halt auch seit 2019. Also sie konnten halt an die großen Erfolge, ne, die sie mit Endgame hatten, da endete sozusagen Phase 4 und die Phase 5 hat nie wirklich Fuß gefasst. Zeitgleich haben die halt auch sehr, sehr viele Streaming-Serien auf Disney Plus veröffentlicht. Auch so ein Ding, was halt bei Star Wars im Moment auch so ein bisschen vielleicht problematisch ist, ne?
Ja, lass uns da gleich nochmal ein bisschen einsteigen. Wenn wir einen neuen Gast haben, der zum ersten Mal da ist, muss der sich natürlich ein bisschen vorstellen. Du hast eben schon ein bisschen über deine Kindheit erzählt, aber ja, was machst du denn eigentlich so?
Was ich so mache, ja. Ich gehöre zu den Männern, die in Mikrofone sprechen. Also ich habe einen Podcast, Antenne Alderaan, bin da ja per Zufall eigentlich mehr so wie die Jungfrau zum Kinde gekommen, als ich auf einer Celebration die damaligen Gründer von Antenne Alderaan, nämlich den Stefan Tietze und den Timo Müller kennengelernt habe, als wir am Flughafen nach einem Anschlussflug suchten. Mhm. Und weil beide Star Wars T-Shirts trugen, habe ich sie einfach mal angelabert, denn ich wusste genau, okay, die werden auch nach Orlando fliegen, genauso wie ich.
Du kennst doch das Convention-Motto, oder?
Nee.
Endlich normale Leute.
Genau. Ja, genau. Und dann entspann sich ein wunderbares Gespräch auf dem Weiterflug nach Orlando von England aus. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Con-Erfahrung und die beiden noch gar nicht. Das war ihre erste große Con. Und wie das eben immer so ist, fühlt man sich dann halt so wie der Vater. Ich war dann halt eben auch schon immer ein paar Jahre älter und habe ihnen dann sozusagen mein Wissen großzügig zur Verfügung gestellt. Und dann begab es sich halt so, dass wir uns morgens immer zwischen 3 und 4 in der Schlange zum Anstehen vor dem Convention Center trafen und wir uns dann gegenseitig. Das ist
ja nachtschlafende Zeit.
Ja, aber oh Gott. Das war früher so, weißt du, bevor die ganzen Pandemien der letzten Jahre passierten und Sicherheitsproblematiken auch in den USA größer geschrieben wurden, da war es tatsächlich so, dass die Leute sich am Nachmittag vor einem der großen Panels, ne, also wenn die Eröffnung sozusagen der Celebration war, dann haben die sich ab 15 Uhr des Vortages vor dem Convention Center angestellt. Also teilweise wirklich 28 Stunden in einer Reihe, um dann in den Live-Panel zu kommen, wenn vielleicht jemand aus der OT dort auftauchte, also George Lucas oder Harrison Ford oder Carrie Fisher oder Mark Hamill und John Williams, wie es in Orlando dann tatsächlich passierte.
Wann war die Celebration in Orlando?
2017, glaube ich, ja.
Ah, okay.
Ja, war ein tolles Event. Und wie gesagt, im Nachklapp haben die beiden mich dann mal wieder eingeladen in den Podcast und dann habe ich halt so ein paar Dinge über Comics erzählt und über Animationsserien, wo die beiden noch nicht so wirklich den Bezug zu hatten. Und dann war es halt so, dass sie mich einfach gefragt haben, ob ich nicht ständiges Mitglied werden will. Und über die letzten Jahre ist dann sozusagen, haben sich die Interessengebiete von beiden einfach verändert und sie sind dann nacheinander halt irgendwie ausgestiegen und ich bin jetzt übrig geblieben und steuere das Schiff Antenne Aldran durch den Meteoritensturm.
Oh. Auf jedem Schiff, das fährt und segelt, gibt es eine, die Sache regelt, ne?
Genau.
Dein Wahlspruch, ja.
Genau.
Ja, ich glaube, der Timo war doch in Fürth noch dabei, 22, oder?
Genau, wir haben eine großartige Live-Show gemacht mit Björn Beton.
Ich weiß noch, sie war sehr lang, ne?
Ja, die war ziemlich lang, genau, die war für 2 Stunden angesetzt. Das lag eigentlich daran, weil Björn war vorher noch auf einem Live-Panel auf der großen Bühne. Da gab es nämlich ein inszeniertes Hörspiel sozusagen von Oliver Döring zu Shadows of the Empire. Und er hatte eine kleine Rolle und konnte halt nicht da raus. Und er war aber eben sozusagen im großen Quiz die Person, die gegen mich antreten sollte. Und deswegen mussten wir am Anfang erstmal eine Dreiviertelstunde lang strecken und haben improvisiert. Was am Anfang wirklich, ich hatte schon so ein bisschen Manschetten davor und Angst. Aber es war zum Glück ungefähr eine Woche vor der Premiere von Andor.
Ah ja, richtig. Ja, die ersten beiden Folgen wurden doch in Anschluss der Norris ForceCon exklusiv im Kino dargezeichnet und führt, ne?
Genau. Und es gab auf jeden Fall genügend Spekulationsmaterial, um sich da dann drüber auszulassen, bis Björn dann tatsächlich noch auf die Bühne kam und wir dann die Live-Show lostreten konnten. Die kann man übrigens bei Antenne Aldran immer noch anhören, die gibt es auch als Podcast.
Ah ja, sehr schön. Ja, mit Björn haben wir dann ja auch knapp ein Jahr später aufgenommen. Max war allerdings verhindert, da ist dann die Nina Dreier eingesprungen, die du ja sicherlich auch kennst, oder?
Ja.
Genau, und das war auch ein ganz lustiger Abend eigentlich.
Ja, ich fand übrigens auch euren Auftritt auf der NFC. Ihr hattet natürlich diesen ganz unglücklichen Sonntagmorgen 9 Uhr Spot, glaube ich.
Und ich glaube, es war 10, oder Max?
Ja, irgendwie so mit Dreh rum, ja.
Es waren auf jeden Fall alle noch besoffen von der Vornacht. Wie das so zum guten Ton gehört.
Ja, es war eine schöne Party, also kann man nichts sagen. Ne?
Ja,
Nee, also wir fanden es, das war ja auch so unser erster reiner Live-Podcast und wir fanden es auch echt gut. Also es hat richtig Spaß gemacht und das Publikum war auch mit dabei. Da gibt es noch dieses schöne Bild, wo die beiden Javas in der ersten Reihe sitzen und dann einer dann noch in die Kamera winkt, wo Moritz ein Foto macht. Ja, das ist echt schön. Oder Max? War doch eine gute Erfahrung.
Schon. Es war schon ein bisschen weird, ne? Also die Hälfte des Publikums war mit unseren eigenen Leuten besetzt.
Na, so viel waren es jetzt nicht.
Doch schon.
Wenn du die Jedi-Bib-Leute dazu zählst.
Und dann diese relativ stummen Javas da in der ersten Reihe.
Utini.
Genau die.
Ja. Nein. Ja, genau. Aber es hat Spaß gemacht und wir haben ja auch noch ein bisschen mehr moderiert dann danach.
Genau, ich glaube, das ist immer der Punkt, dass man halt einfach Blut leckt, ne? Und dann macht's Spaß. Und man wächst natürlich auch. Man hat, ne, man macht Erfahrungen, was funktioniert und was läuft halt irgendwie nicht. Aber es ist schon, das war bei mir auch so. Also mein Herz hat echt bis zum Hals hochgepocht und ich stehe manchmal, ne, durch meinen Job halt auch vor einer kleineren Gruppe von Leuten und erzähle denen was. Aber das ist halt immer noch was anderes, wenn du dann auf einer Bühne stehst und dann sind da halt irgendwie Dutzende von Leuten, die dich kennen oder meinen, dich zu kennen, weil sie deine Stimme halt hören seit Monaten oder Jahren. Und dann unterhält man die halt irgendwie so und hat aber, das ist eigentlich das erste Mal wirklich Kontakt mit diesen Menschen. Weil Podcasting, ne, das ist ja eigentlich so ein Ding, was immer relativ im kleinen Kämmerchen passiert. Und man sitzt da vor seinem Mikro und weiß nicht so genau, ist das jetzt irgendwie, spricht das überhaupt jemanden an, ne? Inspiriert das die Leute, nimmt die das mit, berührt die das im Alltag? Und dann ist man zum ersten Mal halt auf so einer Convention und für mich war das halt der erste Live-Auftritt. Bei Timo war das damals, er als Radiomoderator ist natürlich da wesentlich versierter. Hm. Er geht halt auch oder halt mal mit dem Mikrofon auf die Straße und labert Leute an, ne, zu irgendwelchen witzigen Themen. Aber bei mir ist das halt nicht der Fall und da musste ich schon ordentlich irgendwie auch, ja, quasi dann im Moment so eine Art Scheuklappenblick auch irgendwie entwickeln. Aber ich glaube, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht und Lust auf mehr.
Ja, das Interessante dabei ist ja, wenn das Publikum dann auch ein bisschen mitmacht und so ein bisschen Feedback gibt oder auch mal zustimmend nickt, reicht ja auch schon oder an den richtigen Stellen lacht.
Genau, man sucht sich dann irgendwie auch immer. Also ich habe das mal irgendwie so psychologisch als Motivation halt irgendwie auch mal so gesehen. Man soll sich immer eine Person suchen, die sehr aufmerksam ist und dann sozusagen sich auf die fixieren. Ne? Und wenn man dann merkt, okay, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich richtig liege, aber man sieht an der Person dann, okay, das stimmt, dann hat man alles richtig gemacht. So. Es ist immer noch besser, als wenn man nur so an die Wand starrt hinter die Leute und irgendwie so den leeren Raum fixiert.
Ja, unsere Hörer wissen ja, ich bin Lehrer, Max ist angehender Jurist. Du bist ja auch gewohnt, dann vor Leuten zu stehen und was zu erzählen, oder?
Ja, gut, das sind meistens relativ wenige Leute. Also ich meine, wer interessiert sich schon für die Rücktrittsfolge nach 346 BGW, ne?
Och, das sind dann noch eher wenige. Total spannend, ja.
Vielleicht wirst du dann doch nochmal Richter und dann musst du Recht sprechen.
Ja, aber auch das interessiert im Normalfall eher wenige Leute.
Ja, die Angeklagten natürlich.
Ja, aber auf dessen Gesicht achtest du auf jeden Fall, ne?
Wenn du wüsstest, da gab es letztes Jahr so einen Fall, da wurde eine Richterin, während sie gerade das Urteil verkündet hat, nicht nur einmal, sondern mehrfach den Mittelfinger gezeigt. Was die Richterin selbst nicht mitbekommen hat, aber die Staatsanwältin, die das dann gleich mitnotiert und ans zuständige Senat gegeben hat. Also.
Missachtung des Gerichts.
Ja, also wenn das in meinem Job passiert, dann habe ich was derbe falsch gemacht, glaube ich. Ja, aber wo ich drauf hinaus wollte, Tilo, was ist denn dein Job? Du hast gesagt, du sprichst auch regelmäßig vor Leuten.
Ja, ich bin in der Ausbildung von Designern tätig, also an der Folkwang-Universität der Künste hier in Essen. Und
das Auto.
Ja, genau, wir haben tatsächlich auch Designer, ja. Ja, stimmt schon. Also Industriedesigner, die so.
Sieht man Autos jetzt nicht unbedingt an, muss ich sagen.
Ja, die werden halt immer stromlinienförmiger oder gleichförmiger und langweiliger vielleicht auch. Also ich bin auch so jemand, der mehr auf die 70er, 80er Jahre Autodesigns steht, weil die halt noch ein bisschen kantiger und ein bisschen.
Die sind mir zu kantig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ja, also. Gut. Also gerade Volkswagen, wo Max gerade das Auto erwähnte, waren wir da doch etwas zu kantig unterwegs. Ja.
Vorsprung auch so durch Technik.
Ja,
das
ja.
Das war Audi.
Ist ja auch manchmal der Charakter, der zählt.
Okay, unbestritten, ja, das stimmt, ja.
Also das, was man bei Serien oder Filmen manchmal nicht gerne so hat, sondern die sollen ja eigentlich immer so sein wie man selber, damit man sich auch wiederfindet.
Zumindest muss eine Figur dabei sein, die einem so ein bisschen ähnelt, ne? Dass man da eine, ja, sich irgendwie in die Situation reinversetzen kann. Das macht ja auch für, finde ich, Rollenspiele immer so interessant, dass man da eben was in diesen Hauptcharakter meistens reingießen kann. Wenn es jetzt nicht gerade The Witcher ist, aber so Dragon Age oder sowas, da klappte das ja ganz gut eigentlich.
Ja.
Man sagt richtig reinbuttern.
Ich laufe auch immer gerne mit versteckten Klingen im Arm durch die Gegend und spiele Ezio Auditore.
Ja, ja, genau. Zing. Ja. Ja gut, okay, ja, aber das sind ja vorgefertigte Protagonisten.
Ja, ich weiß.
Ja. Ja, gut. Ja, und du unterrichtest da Designer? Welcher Richtung dann oder allgemein eher?
Also ich bin im Fachgebiet Fotografie und mein Job ist es, den Leuten alles über Film und Ton nahezubringen, sagen wir es so. Mhm. Von daher, ich komme quasi aus der Medienwelt und das ist auch so ein bisschen bei mir vielleicht auch ganz günstig, weil man sich als Podcaster für eine popkulturelle Phänomene dann automatisch halt eben auch sehr, sehr viel mit Bewegtbildmedien beschäftigt. Und ich finde es unglaublich spannend, ne, mich auch so mit sowohl mit der wirtschaftlichen Seite als auch mit der kreativen Seite von diesen Dingen zu beschäftigen. Und das war für mich, als ich Jugendlicher war, schon immer das große Problem, eigentlich mich zu entscheiden, will ich lieber über etwas reflektieren, also will ich lieber in den Bereich Filmanalyse gehen oder ist Filmwirtschaft für mich interessanter? Ne? Und da kam dann irgendwann. Also
was wird man dann? Produzent oder wie?
Vielleicht, ja, im besten Falle auf jeden Fall und nicht arbeitslos, aber. Man kann tatsächlich okay. Filmproduktion auch studieren. Also in München zum Beispiel, wo ich meinen Lehrauftrag hatte, da kann man Produktion für Dokumentarfilm und auch für Spielfilm studieren. Also das ist tatsächlich ein Studiengang. Und cool. Ja, also da ist sehr, sehr viel los. Und wie gesagt, bei mir, es war immer so ein allumfassendes Interesse für dieses Medium. Und das wurde dann halt befeuert durch Science Fiction. So.
Star Trek in dem Fall dann, ja.
Erstmal Star Trek und dann kam halt irgendwann Star Wars dazu. Okay. Ja. Ist ja auch spannend, weil das Erste, was ich sozusagen an bewegten Bildern aus Star Wars kenne, sind diese Cardbacks, also quasi die Verpackungen der Vintage-Toys von Kenner damals noch, mittlerweile halt Hasbro. Das waren ja Filmstills zu dem jeweiligen Charakter. Die waren aber halt im Vergleich zur Figur überlebensgroß. Und wenn du die einmal in so einem klassischen Spielzeugladen in den 80ern gesehen hast, wie so eine Wand aussieht, wenn da die ganzen Star Wars Charaktere an Toys vor dir hängen, das ist so ein Bild, ne, als Zehnjähriger oder so, das vergisst du nicht. Das ist irgendwie unglaublich tolles Marketing gewesen.
Okay. Ja, ich glaube, dafür bin ich zu jung. Also ich bin ja Jahrgang 84 und da war diese große Zeit der Spielfiguren eher schon wieder vorbei, als ich dann in dem Alter war. Also ne, mit 10 Jahren,
klar,
da war ich Fan der Power Rangers und habe mir dann die Zords gekauft, die ich auch da vorne noch im Regal stehen habe. Ja, die machen ja immer noch was her. Aber so Actionfiguren fand ich irgendwie nie so toll. Ich hatte mal einen Wolverine, weiß ich noch. Den habe ich, glaube ich, verkauft. Auf dem Flohmarkt.
Der Arme. Aber dieses Jahr kommt der, kannst du vielleicht wieder einen neuen kaufen, wenn er in Deadpool 3 auftritt.
Hätte ich den mal behalten, ne? Ja. Aber man, als Kind ist man ja dumm, ja. Von daher. Ach ja. So, ja, du sagst, du wurdest mit Star Trek sozialisiert und mit Star Wars über die Figuren dann, warm sozusagen. Was sind denn, wie bist du denn dann wirklich dann zu Star Wars dann gekommen? Du sagst ja, der Film hätte dich dann abgeholt.
Genau, also diese Fernsehausstrahlungen, die waren für mich, glaube ich, so eine Initialzündung. 89 war das, glaube ich, da war ich also 13. Und da war ich dann so in diesem vollen Behind-the-Scenes-Fokus. Und Star Wars war halt bahnbrechend einfach. Der sah halt 1000-mal besser aus als alles, was bis zu dem Zeitpunkt, jetzt mal 2001 vielleicht ausgenommen, entstanden war.
Aber der war ja eher nichts für Kinder, ne?
Genau. Aber den hatte ich dann, ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch schon gesehen. Weil meine Eltern, die standen auf so, ich meine gut, das waren damals schon Klassiker, aber heute sind es noch mehr Klassiker. Denen war das immer wichtig, dass ich sozusagen die großen Filmkunstwerke auch gesehen hatte. Also dazu gehörten Spiel mir das Lied vom Tod, aber eben auch 2001, Dr. Zhivago, ne, Citizen Kane, all diese Dinger. Und wir hatten ja damals, in Anführungszeichen, wir hatten ja nichts anderes.
Nach dem Krieg, ja.
Ja, es gab RTL und Sat.1 dann irgendwann ab Ende der 80er. Aber die Übermacht hatten halt immer noch die Öffentlich-Rechtlichen. Das ist halt so ein Ding, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Aber da gab es halt dann irgendwie ARD, ZDF und WDR 3. Ich habe damals bin in Bonn aufgewachsen. Manchmal, wenn das Wetter gut war, hat man noch den Südwestdeutschen Rundfunk reingekriegt.
SWR, ja.
Und die zwei Holländer vielleicht noch, die dann die Sachen im Originalton gezeigt haben. Das war natürlich auch sehr spannend. Aber da muss man auch sagen, die Sender damals haben sich ja wirklich hervorgetan dadurch, dass sie halt viele qualitativ gute Filme aus den vergangenen 50 Jahren immer wieder und wieder gezeigt haben. Und dazu gehören die großen Fritz-Lang-Filme. Also ich weiß gar nicht, wie jung ich war, als ich zum Beispiel M, eine Stadt sucht einen Mörder, zum ersten Mal gesehen habe. Ne, also, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich diese Filme teilweise, die ich in ihrer Tragweite noch überhaupt nicht verstanden habe, zu so einem frühen Lebensalter auch schon geguckt habe zum ersten Mal und war teilweise auch verstört. Manchmal war ich natürlich auch gelangweilt, ne? Aber es war immer so eine Grundfaszination da. Und insbesondere auch die Musik war bei mir immer ein großer Teil dieses Filmerlebens. Und klar, wenn du Filme wie Spiel mit dem Lied vom Tod 2001 oder auch eben Star Wars, wenn du die ihrer Musik berauben würdest, dann würde ja eine unfassbare Dimension, ne, des Erlebens auch auf einmal fehlen.
Ja, das stimmt, ja. Also ich glaube, ich war da eher nicht so langweileresistent, was diese Filme anging. Also ich habe dann auch schnell umgeschaltet.
Ja, naja, gut.
Max, wie ist bei dir die Sozialisation mit diesen Filmen?
Ja, ich habe schon relativ viel an Klassikern gesehen. Ich muss sagen, also 2001 fand ich selten langweilig. Das tut mir furchtbar leid, aber 2001 fand ich tatsächlich echt... ich bin ruhig.
Nein, mach ruhig.
Aber ich habe schon relativ viel auch älteres Zeug gesehen. Ich meine, ich habe dich jetzt zu Citizen Kane gezwungen, glaube ich, ne?
Ja, hast du, ja.
Lohnt aber.
Mit Recht.
War auch ganz gut.
Ja. Mit Recht.
Ja, die großen Hitchcock-Klassiker sind natürlich auch... Ja,
die Hitchcock-Filme sind super.
Ja, immer wieder spannend. Auch wenn seine Neurosen natürlich... Ja.
Ich habe als Kind irgendwann mal die Vögel gesehen, das war...
traumatisch.
Ja, etwas verstörend, ja. Vor allem, ich weiß nicht mehr viel darüber, aber ich weiß noch, wo dann eine Frau in einer Telefonzelle steht und dann von den Vögeln angegriffen wird oder so. Kann das sein?
Ja, kommt vor. Kommt noch mehr vor.
Ah, okay.
Ja, der war schon fies in manchen Einstellungen, ne? Also ausgekratzte Augen und das war schon...
Ach Gott, oh Gott.
Ja, der hat schon immer den...
Genau, da hat mich dann meine Oma vom Fernseher weggezerrt oder so.
Höchstwahrscheinlich. Genau, was ich vorhin noch einbringen wollte, weil es erst ja am 5. Februar in der Frühjahr hat John Williams nochmal einen Grammy gewonnen. Mm. Nämlich nicht für ein Star Wars Produkt, aber für das Thema zu Indie 5 vom letzten Sommer, also das Rad des Schicksals, Helenas Thema, hat er noch einen weiteren Grammy abgestaubt.
Mhm. Ja, Glückwunsch.
Und ein Oscar könnte auch noch dazu kommen. Hm. Wie oft wurde er nominiert? 54 Mal?
Ja, ich glaube.
Und wie viel Mal hat er denn bekommen?
Keine Ahnung. Immer noch 6 weniger als Beyoncé. Ich glaube, das weiß ich.
Was?
Oder Taylor Swift, ja? Ach Gott.
Die muss noch ein bisschen singen.
Ja.
5 Mal hat er gewonnen übrigens. 5 Mal.
Okay.
Wobei Krieg der Sterne sein 3. war.
Fiddler on the Roof und Jaws waren davor.
Genau, und danach noch E.T. und Schindlers Liste. Genau.
Ah, ja.
Aber wir waren ja gerade bei den Grammys, nicht bei den Oscars.
Naja, aber
gut.
Wo wir schon mal dabei sind, die kommen ja demnächst noch.
Genau, die großen Preise aufzuzählen.
Ja, mal gucken, wir brauchen noch einen Gast für die Oscar-Folge. Vielleicht hast du ja noch mal Bock.
Klar, gerne.
So.
Oscar war immer mein Ding.
Können wir ja nachher direkt schon mal die Tipps abgeben.
Oh je, mal gucken wir mal, ja. Ja, so, jetzt, Star Trek, Star Wars, die Klassiker, was noch, Thilo?
Kunst, Kultur, Architektur. Ich bin ein großer Fan von der Renaissance-Kunst. Also Florenz ist für mich die schönste Stadt, die es in Europa gibt. Oh. Eine meiner liebsten Urlaubsziele. Ich versuche jedes Jahrzehnt einmal dorthin zu kommen, mindestens, um zu schauen, wie ich mich verändere und wie die Stadt sich in ihrer Wirkung auf mich verändert.
Gut, habe ich schon nicht geschafft. Ich war 2002 war ich dort.
Ja. Also bei mir ist es jetzt 10 Jahre her. Also wird Zeit.
Ja, musst du mal wieder hin.
Also da wechseln wir uns ab, Max. Ich sehe schon. Ja.
Nur nicht im August fahren. Den Fehler habe ich einmal gemacht. Weil zum einen sind da alle Italiener auch auf Urlaub. Die sind da nämlich...
Wollte gerade sagen, da ist die Stadt leer.
Genau. Und weil es immer 41 oder 42 Grad sind. Es ist auch eine sehr unangenehme Hitze, die sich dann in der Toskana verbreitet.
Ja, einfach die Tage verschlafen und die Nacht zu Tage machen. Das ist ganz einfach.
Das genau, ist gut. Wein auf den Stufen des Doms, ja.
Genau.
Ja, ich meine, wenn man schon nicht drinnen säuft, dann andererseits so eine katholische Messe, warum nicht?
Ach nö, ach lass mal.
Das ist doch sicherlich ein ganz gutes Aufgelage, oder?
Ja, nee, ich glaube nicht. Also, wo wir ja wieder bei Ezio Auditore sind, ne?
Richtig, genau. Hat auch was damit zu tun, ja.
Aber Michael, du bist doch da in diesem ganzen Kirchending so investiert.
Bin ich das,
ja. Jetzt interessiert es mich dann doch.
Oh je.
Was für ein Wein nehmen sie eigentlich für die Messe? Ist das was Gutes? Ist das
unterschiedlich.
Oder ist das irgendwie so ein Aldi-Fusel?
Ja, du wirst lachen. Wir haben kürzlich ja noch, also an Weihnachten haben wir ja noch, nach der Christmette nachts haben wir ja noch ein Bierchen im Pfarrheim getrunken und dann stellte auch jemand die Frage, wie das denn mit dem Messwein ist.
Ich wollte gerade fragen, ob ihr nicht den Messwein gesoffen habt.
Naja, da wurde dann vom Küster, der ist ja auch unser ehemaliger Wirt im Dorf, wurde dann enthüllt, dass er gerade dabei ist, das Weinsortiment umzustellen, aber der angeschaffte Wein, der muss natürlich erstmal verbraucht werden und dann wird ein besserer Messwein angeschafft.
Es gibt ein Weinsortiment für den Messwein?
Ja, na gut, ich meine, du kaufst solchen Messwein dann ja nicht eben nur flaschenweise, sondern
Tetrapack.
Tetrapack, genau, ja.
Ach so.
Ich weiß aber schon, es gibt einen süßen Messwein, der ist wirklich sehr süß. Und es gibt einen, ich glaube, der ist feinherb oder so, der ist erträglicher.
Du meinst,
den wir hier haben.
Ihr kauft das sogenannte Pennerglück.
Ja, aber schöner Anschluss zum Toskana-Element, weil dort natürlich auch mit einer der besten italienischen Weinregionen beheimatet ist.
Ah ja, Dolce Vita, ja. Ja, aber was ich eigentlich mit was noch meinte, Thilo, war eigentlich, welche Franchises du noch magst.
Ach so. Welche Franchises? Naja, ich meine, den, die man sich jetzt nicht so wirklich verschließen kann. Also ich habe als Kind auch super gerne DC-Comics gelesen, unter anderem. Also ich bin großer Batman-Fan, weil das ist einfach der spannendste DC-Charakter, den es gibt. Der einzige, der halt keine wirklichen Superkräfte hat, sondern einfach nur durch sein detektivisches Vermögen und sein finanzielles Vermögen punktet.
Kommt das nicht auch so ein bisschen auf das Jahrzehnt an und auf den Autor? Ob denn dem nicht doch irgendwas Übernatürliches gibt?
Das stimmt, ja. Aber
Man-Bat.
Man-Bat ist ein Gegner. Aber da gab es ja diese legendäre Unterhaltung in Big Bang Theory, was passiert, wenn Man-Bat Batman beißt und sich ein Batman-Kostüm anzieht. Ob das dann Man-Bat Batman, Man-Bat Batman ist? Irgendwie so.
Ja gut, das ist so wie mit Legless Legolas, ne, und so weiter, ja. Ja, Memes gibt es ja immer wieder. Ja.
Genau, also und Batman ist natürlich auch ein Franchise, das eigentlich durch die ständige Veränderung lebt. Ne, also um jetzt mal zurückzukommen auf die Problematiken, denen sich die Franchises, die hauptsächlich im Kino bisher eben sich abgespielt haben, immer wieder konfrontiert sehen. Der Kanon, der natürlich bei Marvel und bei DC einfach existiert an Comicvorlagen, ist ja unfassbar riesig. Und Max, was du gerade gesagt hast, ne, das gehört ja eigentlich mit zur DNA von diesen Franchises, dass die sich alle 5 bis 6 Jahre neu erfinden, weil halt einfach eine Ausgabe 1 von einem Comic verkauft sich immer 1000-mal besser als die 345. Ne, auch da ist der Marketing-Gedanke natürlich wieder da. Und zum anderen ist es natürlich auch spannend, Autoren und Künstler, also Zeichner, sich austoben zu sehen, wie sie auf so einen Charakter blicken. Und da ist es natürlich dann auch naheliegend zu sagen, ja, warum macht man das bei Star Wars denn eigentlich nicht häufiger? Denn auch dort gibt es ja das Expanded Universe oder Legends, wie es heutzutage eben heißt. Viele, viele Geschichten, auf die man zurückgreifen könnte, die man aber halt, naja, sagen wir es mal so, Dave Filoni ist jemand, der das ein oder andere sich gerne mal zur Hand nimmt, das ein oder andere Element und das dann einbaut, ein bisschen remixed, würde man auch sagen. Aber da geht noch mehr. Da könnte man auch ein bisschen mehr machen, finde ich.
Michael, du oder ich?
Du.
Nee, du. Mach mal. Mach du mal.
Nein, du machst jetzt. Ich habe schon so viel geredet.
Nee. Ja, du sitzt hier in einem Voice-Chat mit 2 Personen, die nicht unbedingt die allergrößten Dave Filoni-Fans sind. Punkt 1. Und Punkt 2 auch nicht die allergrößten Fans davon sind, irgendwelche Dinge aus dem EU zu nehmen und, sagen wir mal, in schlecht in den Kanon zu bringen.
Ja. Ja, also man hätte, also wenn man das hätte machen wollen, also sowas wie das Star Wars, wie heißt er? Achso, Star Wars Unimed.
Was? Moment.
Star Wars Cinematic Universe. So, ja. Wenn man das Star Wars Cinematic Universe hätte machen wollen, dann hätte man das von vornherein machen müssen und nicht jetzt dann irgendwie so light und hier und da und doch nicht und weiß ich nicht was und dann irgendwelche Sachen aus dem damaligen Kanon nehmen und dann jetzt irgendwie, wie Max schon sagte, in, ich sag mal, zweifelhafter Qualität neu machen und anders machen, weiß ich nicht. Also das,
Name Drops um des Name Drops willen.
Ja, kein Fan. Also und vor allem, ich meine, dass man könnte denen ja das noch weniger ankreiden oder man könnte da wohlwollender drauf blicken, zumindest meiner Meinung nach, ist, wenn sie nicht damals angetreten wären mit der Aussage, nein, wir wollen kreative Freiheit, wir wollen unseren eigenen Kanon entwickeln und nur die Filme sind für uns die Maßgabe und alles andere entwickelt sich dann frei drumherum. Ja, dann macht es doch bitte, aber nicht so halbherzig.
Ja.
Und selbst das haben sie nicht hingekriegt. Zumindest was die Filme betrifft.
Ja, das stimmt. Aber das ist genau, das ist einer der Faktoren, glaube ich, wo man dann eben auch ganz oben gucken muss in der Hierarchie. Und Kathleen Kennedy bei all ihrem Genie, was das Gespür für Produktion auch angeht, sie hat leider in den letzten 10 Jahren halt einfach bewiesen, dass sie in der Auswahl der kreativen Köpfe nicht immer oder sagen wir es mal so, nur zu 3/4 in allen Fällen ein glückliches Händchen beweist. Und sie weiß auch nie genau, wann
sie tatsächlich... Du sagst 3/4, aber ist es wirklich so viel?
Naja, also sie hat ja auch Jon Favreau und Dave Filoni sozusagen die Chancen gegeben, in der Streaming-Welt sozusagen Star Wars mit neuer Energie zu versehen. Auf der anderen Seite hat sie aber halt im Kino auch J.J. Abrams und Rian Johnson ins Boot geholt. Und wir wissen ja alle, wie das ausgegangen ist.
Und dann gab es noch Benioff und Weiss.
Die Game of Thrones noch, Brüder.
Wie hieß der, die den X-Men-Film machen wollte? Da Patty Jenkins, auch nichts geworden.
Das wissen wir noch nicht.
Ja, ja. Taika Waititis Film ist ja auch irgendwie noch
in
der Mache.
Zu Taika Waititi gibt es eventuell News.
Ja, okay. Ich habe nur meine letzte Info war, dass er noch dran schreibt. Also.
Nee, angeblich dreht der seit einem Monat da dran.
Ah, angeblich. Hm. Solange das nicht Hollywood Reporter oder so berichtet,
genau, ist das eine offizielle Quelle oder
Reddit? Tatsächlich ja.
Okay.
Es gibt wohl irgendwie American Producers Alliance, whatever. Da gab es wohl irgendwie eine Drehanzeige.
Okay. Aha. Ja, überrascht mich. Ja, also ich bin der Letzte, der gutes Star Wars Material nicht zu schätzen weiß. Ja. Apropos gutes Star Wars Material, du hast ja eben schon die diversen Serien auf Disney Plus erwähnt. Mhm. Wie ist da so deine Bilanz?
Sehr durchwachsen. Also es gibt Highlights, ich finde die Highlights, jeder, der die Antenne Alderaan ab und zu hört, weiß, ich bin ein großer Fan der Animationswelten, insbesondere was eben Bad Batch Season 2 gemacht hat, was Tales of the Jedi anbietet. Ich finde auch Visions sehr spannend, weil es eben so anders ist, weil es nicht kanonisch ist, weil es sich viel traut, weil es visuell auch neue Wege beschreitet. Jetzt kann man aber auch immer sagen, okay, das ist eigentlich nicht relevant, weil es eben nicht kanonisch ist. Hm. Und Tales of the Jedi, das benutzt Dave Filoni nur, um irgendwelche Löcher zu stopfen von Geschichten, die er halt in Clone Wars oder so nicht selber auserzählt hat.
Oder noch tiefer Löcher zu reißen.
Oder das. Aber ich finde zum Beispiel Andor ist für mich wahrscheinlich, ja, ich will es jetzt nicht, weil wir die zweite Season noch nicht gesehen haben, so extrem auf den hohen Sockel stellen können. Aber es ist für mich eine der absolut besten Star Wars Produktionen, die wir erlebt haben, weil es einen komplett anderen Angle auch einnimmt, was Erzählen angeht, als Mando das zum Beispiel macht. Jeder, der mir in den sozialen Netzwerken folgt, der weiß, dass mein Handle German Boba ist. Das heißt, ich habe eine wahnsinnig tiefe Verbindung zu Boba Fett immer gehabt. Und Mandalorian ist quasi das, was an Boba Fetts Charakter in der alten EU am spannendsten war. Nämlich die ganze Kopfgeldjäger-Fraktion sozusagen da reinzubringen und die Mandalorianer. Deswegen hatte man dann auch in der tatsächlichen Serie The Book of Boba Fett so große Probleme, da eine interessante Geschichte zu erzählen, weil einfach alles schon durch Mando abgefrühstückt worden war. Und
aber war Boba Fett im EU nicht eigentlich von vornherein als die stumme Killing Machine hier konzipiert und alles, was du in seinen Gedanken so wahrgenommen hast durch die Erzählungen der Autoren, was also war eigentlich nur, ich hasse alles, ich hasse jeden, alle inkompetent, ich bringe euch alle um.
Naja,
das war gut. Das war doch eigentlich Boba Fett im EU.
Naja, das ist jetzt ein bisschen sehr überspitzt formuliert.
Aber
er hat ja auch
bei Karen Travis?
Auch da, ja.
Ja? Okay.
Ja gut, da die Mandu-Charaktere, die Karen Travis herausgearbeitet hat, waren halt nicht Boba Fett, sondern immer die Sidekicks.
Ja, aber er war doch irgendwie der Lehrer von Jaina hinterher, aber ich habe es leider auch nicht gelesen, deshalb.
Auch kaum. Also du hast auch bei Karen Travis von Boba Fett nicht viel mitbekommen. Also beziehungsweise nur das, was Boba Fett rauslässt. Und der lässt nicht viel raus.
Ja, aber wie gesagt, es ging sozusagen darum, einen coolen Charakter zu kreieren und dazu diesen Western-Vibe halt irgendwie rauszunehmen. Und das sind halt alles so Dinge, die man ursprünglich immer mit Boba Fett eigentlich mehr assoziiert hat.
Kleiner Fun-Fact, weißt du, warum es Boba Fett überhaupt in der Form gibt? Weil sich Kenner beschwert hat, dass sie 2 Jahre bis Episode 5 zu überbrücken hatten und nichts Cooles zum Veröffentlichen hatten.
Ja, außer dem Holiday-Special, ja.
Ja, genau.
Wo er ja dann auch prominent drin vorkam.
Ja. Genau, und das Holiday-Special war auch eine Werbeveranstaltung für die Boba Fett-Kennerfiguren. Das war wirklich, also...
Hier schließt sich wieder mal ein Kreis, ich sehe schon.
Ja. Richtig. Boba Fett war wirklich auf Anfrage von Kenner hin George Lucas' Lösung, um...
um den Hype aufrechtzuerhalten. Ja.
Die Marketingmaschinen am Laufen zu halten, ja.
Ja. Aber er natürlich auch als unabhängiger, selbstproduzierender Schaffender war natürlich auch daran interessiert.
Ja, klar.
Dass das Interesse eben für 2 Jahre dann, bis der neue Film rauskam, auch irgendwie weiter gehalten wurde.
Das Und, Schöne war dann, als ein weißer Boba Fett mit einem schwarzen Darth Vader bei irgendeinem Straßenfest irgendwo in Kalifornien auftrat. Das erste Mal, dass er überhaupt irgendwo gezeigt wurde.
Ja. Das Bild war doch in unserem Holosync,
ja,
ne?
Ja, genau. Und der im schwarzen Darth Vader-Kostüm bei 38 Grad Celsius irgendwann zusammen kollabiert ist. Uff. Und der weiße reflektierende Boba Fett einfach weiter stolzierte.
Ja, gut.
Ja. Mhm.
Schöne Szenen. Also nicht so schöne Szenen, aber...
Max, ich hatte gerade jetzt schon auf deinen Rant zu Endor gewartet.
Ja, das habe ich schon oft genug getan. Ja.
Genau.
Ich weiß ja nicht, wenn du unseren Podcast schon mal gehört hast, dann ist dir vielleicht auch nicht entgangen, dass Max nicht der größte Andor-Fan ist. Ja.
Bleibe dabei. Irgendwann mache ich noch den Ultimate-Cut von dieser Serie. Und dann fliegen sämtliche Szenen raus, in denen Leute stumm aus dem Fenster starren und stumm sich gegenseitig anstarren und stumm aus dem Fenster starrend irgendwelche Gänge entlanglaufen.
Ja.
Ja. Und dann ist die Serie halb so lang.
Ja, warte mal die zweite Staffel ab. Die kommt ja auch.
Ja, da werden auch ganz, ganz viele. Achso, by the way, Andor ist seit 6 Tagen abgedreht.
Oh.
Ja, deswegen.
Und was natürlich, was wir jetzt vielleicht auch, wo wir gerade über diese ganzen Produktionssachen sprechen, nicht unerwähnt lassen sollten, ist, dass kürzlich Carl Weathers verstorben ist. Leider. Mit 76 Jahren.
Der Hochmagistrat.
Mhm. Creef Karga, ja.
Apollo Creed, genau. Mhm.
Oder Apollo Creed, ja. Ja, schade, schade. Wer war eigentlich ja auch noch nicht so alt mit 76, also.
Nee, er war vor allen Dingen immer extrem vital. Also er wirkte auf den Celebration-Auftritten, wo ich ihn live auf der Bühne gesehen habe, immer unglaublich charismatisch. Ne? Er hat viel mehr streckenweise halt durch seine Erfahrung im Umgang mit Fans auch Lust an der Interaktion mit ihnen gezeigt. Und es war immer ein Highlight, den auf der Bühne zu erleben und wie er die Massen auch angeheizt hat. Also ein ganz, ganz trauriger Verlust zu Beginn des Jahres auf jeden Fall.
Ja, das stimmt wohl. Ja, ich meine, wir haben ja schon einige tragische Verluste da hinnehmen müssen. Ray Stevenson letztes Jahr, noch vor Start der Ahsoka-Serie.
Ja.
Mal schauen, ob sie ihn recasten.
Ja, ist eine interessante Frage, glaube ich. Ich meine, Dave Filoni hat ja auch wieder so angeteased. Ne? Er hatte ja Anfang des Jahres diese Skizze gepostet mit der Hand, dem ausgestreckten Finger, auf dem Ahsoka und Sabine stehen, mit den enigmatischen Untertitel.
Die Gondolin-Statuen, ja.
Genau, die Geschichte geht weiter oder irgendwie sowas. The Story Continues hat er, glaube ich, geschrieben. Und als man ihn mal ansprach, ne, über den Verlust von Ray Stevenson, da hieß es dann auch aus seinem Munde, there's definitely a story to be told. Ne? Also auch hier kann man in der typischen Filoni-Wolke ein bisschen herumstochern. Und ich schätze schon, dass sie zumindest eine Erklärung finden werden dafür, dass er dann irgendwie verschwunden ist. Ja, aber das ist natürlich auch, das kann auch erst in 2-3 Jahren sein, ne, diese ganzen Entwicklungen, wann welcher Film kommt, wann welche Serie jetzt startet. Ne, da lässt sich ja Lucasfilm überhaupt nicht in die Karten blicken. Das ist ja ganz, ganz
alles
schwierig.
In Bewegung, ja. Genau, ja. Also, ja, wie war das noch? Ständig in Bewegung, die Macht ist, ja.
Ich wollte auch nur mal erwähnen, dass The Acolyte eigentlich seit einem halben Jahr draußen sein sollte.
Oh, richtig, ja. Ich kann mich noch dran erinnern, wo wir darüber gesprochen haben damals, ja.
Da war mal Oktober 23 angekündigt.
Ja.
Ja. Es hieß ja schon auf der letzten Celebration in dem einen Panel, wo Leslie Headland auf der Bühne stand, da sagte sie mit Kathleen Kennedy zusammen, dass sie ihr schon die ersten 4 fertigen Folgen zur Ansicht gegeben hatte. Also die sind quasi schon wirklich, wirklich lange im Kasten.
Ja gut, das Problem war ja diese AFTA-Streik, ja.
Du wolltest SAG-AFTRA?
Die sagen SAG-AFTRA.
Ja, der Streik. Da dürften die Studios ja die Schauspieler nicht mehr kontaktieren, um irgendwelche Bildrechte für irgendwelche Promoplakate zu erwerben.
Also da ist ja, oder die haben einfach nicht geantwortet oder so, ja.
Nee, die dürfen keinen Kontakt aufnehmen.
Gar nicht.
Okay. Nee.
Gott, oh Gott.
Ging gar nichts. Und dementsprechend,
ja, so tief war ich nie drin. Ich habe nur gesehen, dass, da sind wir wieder bei Star Trek, dass die ganzen oder ganz viele von den Star Trek-Schauspielern auch mit an der Front der Streiks waren, habe ich so gesehen.
Ja, aber ja, das Interessante ist ja, dass eigentlich der nächste Streik schon wieder vor der Tür steht. Wir haben ja im Sommer. Echt? Ja, im Sommer diesen Jahres werden sozusagen die ganzen, was wir als Bühnenarbeiter bezeichnen würden.
Stagehands.
Genau, also die werden streiken und deswegen ist gerade auch so viel los und alle großen Produktionen, die sozusagen liegen geblieben sind, die werden jetzt schnell in den ersten 5-6 Monaten dieses Jahres in Angriff genommen, damit man die wenigstens fertig produziert hat, bevor dann eben wieder ein Streik kommt, der wahrscheinlich wieder ein paar Wochen beziehungsweise Monate dauern wird.
Oh mein Gott, ja. Ja, aber gut, ich meine, diese Kämpfe müssen ausgefochten werden, da führt ja kein Weg dran vorbei, aber
es ist ja wirklich, extrem viel liegen geblieben. Also Dune hat es jetzt fast ein Jahr verschoben.
Ja gut, aber das ist ja auch eine taktische Nummer gewesen. Die wollten ja dann am Ende den auch nicht gegen Oppenheimer verheizen im Herbst. Und weil es geht natürlich den Machern.
Er sollte mal im August kommen.
Ja, aber es geht den Machern von Dune eigentlich darum, als sie gesehen haben, wie stark Oppenheimer ist, was die Preisverleihungen angeht, da nicht sozusagen das Bauernopfer zu machen, sondern Denis Villeneuve will, glaube ich, schon auch bei den Oscars ordentlich abräumen. Aber das klappt dann eben erst nächstes Jahr.
Oppenheimer läuft übrigens immer noch, wollte ich nur sagen. Der läuft hier immer noch, im Mathäser beispielsweise, glaube ich, 3-mal die Woche oder sowas.
Ah.
Und in 70 mm läuft er, glaube ich, auch 2-mal die Woche hier.
Aber Dune, kannst du Dune was abgewinnen, Thilo?
Also ich fand die...
Schweres Atmen.
Ja, das ist auch schwer zu sagen, weil er hat unfassbare Qualitäten. Also was er mit Größenverhältnissen macht, ne, wie er sozusagen Raumschiffe oder auch jetzt, wenn man die Trailer sich zum Teil 2 anguckt, ne, wie die Sandwürmer im Vergleich zu den kleinen Ameisenmenschen oder Fremen gescaled werden, das ist schon unfassbar beeindruckend. Was mir fehlt ist, wer einmal selber in der Wüste stand, der weiß, wie farbenprächtig Wüste ist. Und mir geht diese entsättigte Ästhetik, die er an den Tag legt von Arrakis, die kann ich so gar nicht mit einem Wüstenplaneten assoziieren. Aber das ist ein gestalterisches Element, was mir da abgeht.
Und allgemein, Dune?
Ich bin natürlich mit Dune auch ein bisschen in den 80ern aufgewachsen. Also die merkwürdige David Lynch-Version war immer schwierig. Es gab tolle Elemente da dran, ne? Also was die Bene Gesserit anbetrifft oder sowas, das fand ich immer sehr spannend.
War das diese Garde oder wie war das noch?
Nee, das sind oder? Die Schwestern, also das ist der Orden sozusagen.
Okay.
Und der Kwisatz Haderach, also Paul Atreides ist ja sozusagen ein Kind, was ursprünglich nicht männlich hätte werden dürfen, sondern da hat sozusagen diese eine Bene Gesserit-Schwester hat sich dagegen entschieden, dass er ein Mädchen wurde und die hat es dann quasi geistig beeinflusst, dass er ein Junge wurde und hat dadurch dann diese Erbfolge sozusagen durcheinander gebracht. Und
okay, jetzt bin ich schon verwirrt. Okay, du bist anscheinend spannend. Ganz tief drin.
Es ist wirklich interessant, weil es halt sehr, sehr zerebral auch stellenweise ist. Aber David Lynch hat halt seinen Touch auf diesen Film gesetzt und der funktioniert halt nicht überall und manche Dinge sind da wirklich extrem Lynch-mäßig und nicht gut gealtert. Aber Denis Villeneuve ist ein ganz großer Visionär. Also den muss man wirklich auf eine Ebene mit Christopher Nolan stellen, finde ich. Ich fand auch die Fortsetzung von Blade Runner, die er gemacht hat, toll. Den ersten Sicario-Film. Der hat ein ganz tolles Gespür für Atmosphäre. Und auch wenn vielen Leuten Dune Teil 1 jetzt zu lang war, ich habe diese Länge, ich weiß nicht genau, wie lang der erste Teil war, im Kino nicht wirklich gespürt. Es war immer was Spannendes zu sehen auf der Leinwand. die Besetzung sowieso toll, toll ausgesucht. Aber naja.
Okay, ich glaube, ich weiß auch schon, was du zu Andor zu sagen hättest. Das klingt irgendwie sowas, also so ähnlich habe ich auch schon mal Beschreibungen über Andor gehört.
Wahrscheinlich, ja. Ja, ich bin jemand, weißt du, ich suche sehr, sehr lange immer das Positive an Dingen, bevor ich dann ganz hart werde und sage, nee, das hat mir absolut nicht gefallen. Und ich kann mich teilweise halt eben auch wirklich an der Kameraführung oder an der musikalischen Untermalung eines Films wahnsinnig ergötzen, auch wenn der Rest Trash ist. Weißt du, so.
Ja, verstehe.
Ja. Also Hollow Man zum Beispiel.
Ja, Max ist meistens sofort, Max haut erstmal drauf und kommt dann vielleicht nochmal hintenrum zurück und sagt dann,
das war vielleicht noch. Was willst du mir hier vor?
ja, ich bin auch eher so jemand, der erstmal sagt, okay, ja, das fand ich ganz cool, aber hier habe ich extreme Schwierigkeiten mit. Mhm. So.
Ja, ich meine, man darf ja auch kritisch sein. Das ist ja immer so ein Ding, ne? Gerade bei uns als alte weiße Männer oder ich jetzt als der Älteste hier in der Runde.
Der älteste weiße Mann.
Da wird natürlich immer gerne gesagt, okay, die Meinung, die du hast, die zählt ja eigentlich nicht, ne, und so. Und bis zu einem gewissen Grade, wenn man jetzt auf das letzte Jahrhundert sozusagen zurückblickt, ist das auch häufig so gewesen. Insbesondere die Filmbranche muss sich da auch sehr viele Vorwürfe gefallen lassen, ganz klar. Ja. Das will ich auch nicht kleinreden. Aber bei mir ist es eben tatsächlich so, ich versuche meine Kritik immer fundiert zu halten, ne? Und wenn ich irgendwie was sehe, was stört und wo ich glaube, da ist auch ein Angle, ne, den man objektivieren kann, dann bringe ich das auch gerne an. Das ist bei mir auch bei Antenne Alderan immer total wichtig, wenn man sich die Reviews zu den Serien anhört, dass ich sowas auch anmerke. Und ganz klar, bei Andor gibt es auch Dinge, die man eindeutig kritisieren kann. Und dazu gehört auch das Tempo, was halt ab und zu wirklich sehr, sehr langwierig ist. Und wenn man dann Mando dagegen hält, da gibt es wirklich Episoden, wo du denkst, wow, also diese 30-Sekunden-Szene, da hätte ich mir vielleicht auch noch mal 30 Sekunden mehr gewünscht.
Ja.
Ne? Und vielleicht ein bisschen mehr Erklärung und vielleicht ein paar mehr Blicke aus dem Fenster, damit ich das dann irgendwie auch gutieren kann.
Dass man einmal die Szene in sich aufnehmen kann, ja. Mhm.
Kennst du meine allgemeine Kritik an heutigem Storytelling?
Ich habe sie, glaube ich, gehört, aber ich kann sie jetzt nicht mehr 1:1 wiedergeben.
Ich habe irgendwie das Gefühl, seit den 90er Jahren ist so ein bisschen die Fähigkeit verloren gegangen, eine Wie-Spannung zu erzeugen. Mhm. Also abgesehen jetzt von Literaturverfilmungen und Ähnlichem. Da
die Narrative
macht's ja nicht viel mehr als ja, genau. Letzten Endes, überall, wo originaler und neuer Stoff entsteht, wird eigentlich nur sehr viel mit einer Was-Spannung gearbeitet. Was wird am Ende passieren? Was kommt am Ende raus? Was wir meistens wissen, weil Hollywood hat immer noch nicht die Eier, kein Happy End zu machen.
Ja, aber gut, wer will das sehen?
Ja, aber ich weiß nicht, irgendwie, sie haben es wirklich, sie lassen es langsam, aber sicher wirklich vermissen, dass ich mich drauf auf irgendeine Auflösung freue, weil es ist alles viel zu einfach gestrickt, was heutzutage so passiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so dieser versteckte Autorenstreik ist, aber seit Jahrzehnten.
Dass zu viel AI-Einfluss gewinnt, ja, genau.
Ich glaube, lass die KI schreiben. Ich glaube, die kommt mit besseren Sachen um die Ecke. Also, ich weiß es nicht. Ich bin ein großer Stargate-Fan. Und ich muss sagen, jede Stargate-Folge hat irgendwie gefühlt mehr Handlung als die meisten heutigen Kinofilme. Und das stimmt mich ein wenig traurig.
Ja. Stargate, Thilo?
Bin ich nie wirklich warm geworden mit. Also, ich habe den Kinofilm von Emmerich damals als Phänomen wahrgenommen. Der Schwabe, ne, der in Hollywood, ne, seinen Stempel hinterlassen hat und durch wahnsinnig großes Sparen immer noch tolle Effekte kreieren konnte. Die Geschichte war so flach, dass man sie unter einer Tür durchschieben konnte. Aber ja, ich mag Kurt Russell und der Film ist ein Guilty Pleasure, kann man sich immer wieder angucken. Ja, bei den Serien, da gab es ja dann auch irgendwie Atlantis und dann gab es Universe und dann gab es, ich weiß nicht wie viel, also es ist auf jeden Fall ähnlich umfangreich wie Star Trek wahrscheinlich.
Nee, Star Trek ist deutlich umfangreicher.
Okay, gut.
Wobei, nimm mal 17 Staffeln, a 20 Folgen, a 40 Minuten, das ist schon Content.
Ja.
Ja, aber die Star Trek-Welt ist dann doch noch ein bisschen reichhaltiger.
Ja, klar, insbesondere in den letzten Jahren ist sie ja natürlich auch nochmal stärker angewachsen. Das stimmt.
Mhm. Ein wahrer Boom.
Was ich übrigens, wo wir gerade über Kurt Russell gesprochen haben, ich habe jetzt kürzlich mal bei Monarch weitergeguckt auf Apple TV, hier die Monsterverse-Serie, die ganze Geschichte etwas erweitert und mit Hintergrundinfos füttert. Und da spielt ja sowohl Kurt Russell mit, Wyatt Russell als die junge Version des gleichen Charakters, Max. Ja, gute Sache. Du hast ja noch unser Captain America. Also, wie hieß er noch?
Du meinst hier...
Aus Winter Soldier. Falcon and Winter Soldier.
Naja, der andere.
Ja, der andere Captain
America. Der andere.
Ja. Genau. Und...
Der US Agent.
Ja, genau, US Agent, das war's. Ja. Und was ich dann ganz interessant fand, da schließt sich dann der Kreis zu Stargate jetzt wieder. Der General des jungen Shaw wurde gespielt von Christopher Heyerdahl. Der war der erste Wraith-Bösewicht in Atlantis und der war der Dorfälteste oder so, der zu Taylor gehörte da. Hm. Und er hat auch in Amanda Tappings Serie Sanctuary einen prominenten Charakter gespielt.
Ich kenne nur Thor Heyerdahl, der auf den Mount Everest gestiegen ist.
Ja, ja gut, ja.
Aber gut, ich meine jetzt hier, dass Michael mir durchaus in gewisser Weise zustimmt, was meine allgemeine Kritik an heutigen Drehbuchautoren so angeht.
Ja, man kann es ja nicht von der Hand weisen, dass da einiges abgeflacht ist. Also die wirklichen Experimente oder Sachen, wo man sich auch mal Sachen traut, die sind ja eher im Streaming gelaufen tatsächlich. Zum Beispiel Stranger Things, zum gewissen Grad auf jeden Fall.
Zum Beispiel Poor Things im Kino.
Ja, ich würde auch fast sagen, also das, was man mal so klischeehaft dem Streaming vor vielleicht 5 Jahren noch zugestanden hätte, wo man gesagt hat, die eigentlichen Experimente finden im Streaming statt. Ich glaube, wir haben jetzt eher wieder so eine Gegenbewegung.
Ja.
Ich glaube eher, das Kino ist jetzt wieder so ein bisschen der Spielplatz.
Jein, also ich habe jetzt in letzter Zeit wirklich Serien gesehen, die diesem Streaming-Ansatz gerecht werden. Also Monarch war jetzt gut, wie gesagt. Dann hatte ich auf Empfehlung von Christian von Last Geek Tonight ja Foundation geschaut, wo immer noch ein Podcast aufsteht. Aber ja. Und dann habe ich Ted Lasso geguckt. Auch super Serie. Auch mal was komplett anderes, was man so erwartet. Und ja, wie gesagt, Stranger Things habe ich schon erwähnt. Dann hat man ja noch, ich wollte noch gerade Umbrella Academy. Das ist ja auch wirklich mal ein sehr interessanter Take, an was Superhelden und so weiter angeht. Hm. Dann bin ich ja auch Doctor Who Fan. Also da ist ja auch sehr viel, auch gegen das, was die Fans wollten, gelaufen. Also
Succession kann man noch erwähnen.
Ja, oder das Rad der Zeit habe ich letztens geschaut. Hm. Das war auch spannend, fand ich. Also ich glaube, gibt es... Ja, aber da gibt es auch, glaube ich, doch einige Dinge, die gegen diesen Einheitsbrei-Trend, den du ja durchaus zu Recht beschrieben hast, Thilo, dann sich auch doch wieder gegenwenden. Also bei den Filmen habe ich die Trendwende eher noch nicht so gesehen.
Nee, ich meine einfach nur, ne, wenn man sich so Sachen wie Poor Things anguckt oder
Succession?
Ja, nee, Poor Things ist ja Kino und Succession ist ja also. Streaming. Aber ja, ich glaube halt einfach. Es ist eine schwierige Zeit und man muss auch immer sagen, es gibt natürlich immer europäische Filmemacher und das war vor 30 oder 40 Jahren auch nicht anders, die ins Kino drängen und die auch so einen frischen Blick oder eine neue Stimme auch darstellen, dass sie dann irgendwann eben auch von amerikanischen Geldgebern, Filmemachern oder Produzenten beachtet und betrachtet werden. Nun hatten wir in den letzten Jahren halt irgendwie auch immer mal wieder Filme, wo es dann auch eben sich abzeichnete, dass das vielleicht nicht ganz so durchweg für eine Karriere auch funktioniert. Also wie hieß er denn? Joaquin Phoenix hat die Hauptrolle gespielt in Ari Astas letzten Film. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der hieß. Bo is Afraid, so hieß er. Der an den Kinokassen halt ziemlich...
Sagt mir gar nichts.
Ja, also Ari Aster, der Regisseur von Midsommar und... Ja, also ein Horrorregisseur eigentlich. Also ne, ein Regisseur, der wirklich viszeral sehr drastische Bilder auf die Leinwand bringt. Der hat halt in Hollywood in Anführungszeichen ein kleines Projekt realisiert. In Anführungszeichen, weil es nur, ich glaube, 30, 35 Millionen oder so gekostet hat. Mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle als Awards-Contender irgendwie lanciert. Ein 3-Stunden-Film, der aber halt komplett alle Formen sprengt. Der lässt sich in kein Genre-Kino einordnen. Es ist quasi wie so ein Fieberrausch über jemanden, der langsam aber sicher den Bezug zur Realität verliert. Und ja, okay. Der hat halt so dermaßen in diesem Freiheitspool, den er sich erarbeitet hatte, ausgelebt, dass am Ende dann ein Film entstand, der nicht wirklich mehr mit dem Publikum connected hat. Und das ist halt immer schade, ne? Weil man merkt halt irgendwie, boah, das ist ein unfassbares Talent. aber er, ja, er hat es halt irgendwie jetzt erstmal verspielt. Und
ja,
da sind natürlich dann eben auch diese Künstlerindividuen manchmal, glaube ich, auch in so einer Position, wo sie dann durch ihre visionären Ansatz mit einem Massenpublikum vielleicht auch nicht mehr so kompatibel sind.
Wir können ja währenddessen schon mal über die Oscar-Kandidaten reden, wo wir schon mal dabei sind.
Ich glaube, das wird ziemlich langweilig, weil ich fürchte, die offensichtlichen Awards sind ja eigentlich schon irgendwie auch gesetzt, oder? Wie siehst du das?
Ja, fangen wir mal hier bei besten Filmen an. Da gibt es aber eigentlich einige Kandidaten, die ich alle gut vertretbar finde.
Ja, aber ich glaube, Oppenheimer ist halt irgendwie gesetzt, oder? Also genauso wie für...
Meinst du?
Ja.
Dafür ist mir in Oppenheimer aber irgendwie der Mittelteil zu lang. Also
mir war das Ende zu lang. Ich finde, die letzte Stunde ist komplett übertrieben. Die versucht so ein bisschen auf die JFK-Schiene, ne, dieses typisch amerikanischen Gerichtsfilms irgendwie mit politischer Zeitmalerei zu setzen. Wobei ich die ersten zwei Drittel irgendwie am interessantesten fand. So.
Ja, ich finde, also alles nach der Bombenexplosion hat sich gezogen. Ne?
Ja. Ja, und dazu gehört eben auch die Story um Robert Downey Jr.'s Charakter. Also.
Ja. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob das für mich ein bester Film wäre. Bei den ganzen anderen Kandidaten.
Was wäre denn dein Tipp? Oder was, sagen wir mal so, was würdest du dir denn wünschen als Gewinner?
Ich fand Holdovers gut, muss ich sagen. Mhm. Ich fand Poor Things, fand ich klasse. Bester Film heißt ja Best Picture. Und so als Gesamtkunstwerk fand ich Poor Things halt wirklich schon ziemlich top-notch. Also was dieser Film einfach macht.
Dass er quasi den Frankenstein-Mythos ja, umdreht.
Ja, aber was nicht mal das, was er visuell macht, worauf er visuell und macherisch aufbaut. Ich find's sehr, sehr spannend.
Ja.
Ja gut, dann hätten wir Zone of Interest, wo ich sagen muss, ist was Krasses, ist was sehr Krasses. Ist es nicht unbedingt ein besonders guter Film in dem Sinne, das Ding hat keine Handlung. Also das Ding hat absolut keine Handlung. Also hast du ihn gesehen, ich weiß nicht.
Ja, ja, habe ich gesehen.
Ich finde, dieser Film hat absolut keine Handlung. Du verfolgst halt den gesamten Film über diese Familie, dieses KZ-Kommandanten. Aber de facto ist die gesamte Handlung eigentlich nur, er wird vielleicht versetzt, er wird versetzt, er wurde versetzt und er wird zurückversetzt.
Ja.
Also dementsprechend, ja. Es ist halt sehr atmosphärisch und dementsprechend steht der Film auch schon verdient dort, aber ja, weiß ich nicht. Killers of the Flower Moon ist für mich eine Miniserie, die den einen oder anderen Rahmen gesprengt hat. Wie lange geht das Ding? 3,5 Stunden? Also das ist die Länge einer Netflix-Serie.
Ja, ja, ich meine, der Vertrag mit Apple TV Plus, ne, ist ja legendär sozusagen.
Mach, was du willst.
Ja.
Ist ja, Hauptsache, du machst.
Genau. Hauptsache, wir können dich als Marketingausgabe bei der Steuer anführen. Hat man
ein bisschen
den Eindruck. Ja, aber das stimmt schon. Also das Schöne ist ja bei den besten Filmen im Gegensatz zu, in Anführungszeichen, früher vor 10 Jahren oder wann immer sie das eingeführt haben, gibt es hier ja 10 Nominierungen im Vergleich zu
Stand nur 6,
den ja. 5 oder 6 in den anderen meisten anderen Kategorien. Das macht das Feld ein bisschen größer, finde ich, und das spiegelt aber auch die ganze Widersprüchlichkeit in der Bandbreite der Academy auch irgendwie wieder. Weil wir haben hier halt Filme, ne, genau wie Poor Things, die den Rahmen sprengen und die visuell und inhaltlich halt an die Grenzen gehen, die das Medium Film auch neu definieren, weil sie Einflüsse aus anderen Kunstrichtungen mit einführen. Und das macht Yorgos Lanthimos da ganz fantastisch irgendwie. Und dann gibt's halt auch diese Standardware, nenne ich sie jetzt mal, wie man sie auch vor 50 Jahren bei den Oscars gefunden hätte, wie Maestro zum Beispiel. Und dann die Filme, die halt von den großen arrivierten Filmemachern, ne, wie man sie halt eben kennt, Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese oder sowas, die damit rein müssen. Es sind aber dann eben auch Filme, wo man jetzt sagen würde, okay, Barbie ist jetzt hier auf der Liste, weil er ein Phänomen war, weil er halt nicht nur sehr viel Geld eingespielt hat, sondern weil er halt auch in einer Zeit,
genau wie Oppenheimer,
wo das Kino halt irgendwie am Boden lag erstmal, wieder die Leute motiviert hat, mit Freude ins Kino zu gehen, mehrfach ins Kino zu gehen und dieses Kinoerlebnis wieder als Event auch zu inszenieren in der Verbindung, genau, mit Oppenheimer.
Wie auch im Vorjahr Top Gun Maverick.
Genau.
Und Barbenheimer.
Nebenbei, der Barbenheimer-Film ist mittlerweile in Produktion.
Okay. Ja, letztens sind doch hier die Rechte für Mickey Mouse, zumindest
oh,
für Steamboat Willy, ausgelaufen.
Die ja. beiden Steamboat Willy-Horrorfilme. Ja,
genau, natürlich gibt es jetzt schon die obligatorischen Horrorfilme. Ja. Mhm. So, ich muss mal schauen. Ich muss gleich zu meinem nächsten Termin, deshalb müssen wir gleich schon mal vielleicht zum Ende kommen, aber ja, oder ihr könnt gerne auch noch weitermachen, also so ist nicht. Ja.
Wir haben uns gerade nur mit den Oscars mal beschäftigt, kurz.
Mhm.
Aber ja, wo wir schon dabei sind, was wäre denn dein Favorit bei Best Picture?
Also ich weiß, dass es auf jeden Fall Oppenheimer gewinnen wird, aber ich war im Kino halt nicht so weggeblasen, wie der Hype, glaube ich, im Vorfeld auch mich da berührt hat oder hätte berühren sollen, sagen wir es mal so. Poor Things ist sicherlich ganz weit vorne, aber ich bin auch jemand, der The Holdovers ziemlich klasse fand. Und ich finde immer noch,
das ist ein sehr, sehr guter Film.
Paul Giamatti ist einer der meist unterschätzten Schauspieler seiner Generation. Und ja, auch ich mag diesen leisen Humor auch, den dieser Film hat. Dieses, ja, das spricht mich persönlich an. Das ist, keine Ahnung, das ist eine sehr persönliche Sache.
Was dieses Jahr relativ spannend sein dürfte, sind tatsächlich die visuellen Effekte. Tatsächlich.
Ja. Ich habe mich ja gewundert, warum sie Godzilla nicht beim besten Kostüm nominiert haben.
Wir haben jetzt hier Guardians 3, Napoleon, Mission Impossible, The Creator und Godzilla.
Ja.
Und ich muss tatsächlich sagen, ich würde The Creator nehmen, weil für das gelten die Effekte.
Absolut.
Das ist ein Kunstwerk.
Ist schon schwer beeindruckend, was er da gemacht hat. Man muss aber auch sagen, heutzutage kann man halt auch mit der digitalen Technik viel mehr erreichen und auf die Leinwand zaubern, als das vielleicht noch vor wenigen Jahren wirklich, wirklich möglich war. Aber ganz klar, also so eindrucksvoll Napoleon auch war, ne, also was die da mit den Pferden teilweise veranstaltet haben, also ja, aber vielleicht eben nicht in dieser Kategorie unbedingt zu bedenken. Und Godzilla Minus One ist halt mehr so ein Achtungserfolg, glaube ich. Da haben halt, glaube ich, viele in der Branche auch gesagt, naja, das, was halt viel auch breitgetreten wurde, wenn man für so wenig Geld einen so hervorragend aussehenden Film gestalten kann, ne, dann zeichnete das natürlich auch diesen Film wieder nochmal aus auf einer ganz anderen Ebene. Und ja, man muss aber vielleicht auch sehen, ohne das jetzt allzu politisch zu betrachten, die Zustände, unter denen die wahrscheinlich arbeiten, die sind noch ein bisschen krasser als das, was man so in der Game-Branche als Crunch-Time bezeichnen würde.
Meinst du jetzt allgemein CGI-Artists oder die japanischen im Speziellen?
Nee, gerade jetzt die hier an dem japanischen Film, weil ich glaube, die sind nicht organisiert in irgendwelchen Gewerkschaften und die verstehen die Arbeit an so einem Projekt vielleicht auch dann echt als Lebensaufgabe. Insbesondere, wenn es um sowas Traditionsbehaftetes wie Godzilla geht. Ne, und dann sagt
der 33.
man halt,
Film der Reihe.
Genau, und dann sagt man halt auch, naja, die 60-Stunden-Woche ist doch kein Problem oder so.
Ja, gut. Ja.
Aber auf jeden Fall ist es spannend und ich betrachte auch immer gerne diese Screenplay-Kategorien besonders, denn dort werden ja manchmal auch so die Trostpreise dann verliehen. Also für Filme,
Drehbuch und Originaldrehbuch, meinst du?
Genau, also im Originaldrehbuch zum Beispiel. Da hätte ich es vielleicht auch lustig gefunden, wenn da Barbie aufgetaucht wäre. Und ich bin aber da tatsächlich sehr gespannt, wer in dieser Kategorie abräumt.
Oh, nee, Barbie ist da, aber
beim als adaptiertes Drehbuch. Halt, ne? Genau, aber worum adaptiert? Was war denn da die Vorlage? Also nur weil es ein Franchise ist, was ein Toy-Franchise, sagt man jetzt, okay, das kann ja nur adaptiert sein, aber es gab keinen Roman, der irgendwie als Vorlage gedient hat. Und das finde ich so ein bisschen schade. Gut.
Na gut. Was natürlich immer schön ist, ist der beste Song.
Ich bin ja schon mal gespannt auf die Oscars, ja, weil letztes Jahr waren ja echt waren ja so echt interessante Kandidaten dabei, also Everything Everywhere und so weiter, ne?
Ja, ich meine, nach Everything Everywhere muss es eigentlich Poor Things kommen, also geht nicht anders.
Bin mal gespannt, ich muss mal noch ein paar Filme von denen gucken, naja. So, lass uns mal bitte so langsam zum Abschluss kommen, weil ich muss wirklich weiter.
Also wenn du Poor Things schaust, dann stell dich schon mal ein, dass es ein 2,5-stündiger Porno mit Emma Stone ist.
Okay.
Schon überzeugt.
Ja, gut. Ja, gut, okay. Hm.
Ich wollte es nur gesagt haben.
Ja, okay, ja. Ich überlege mir, ob ich das rausschneide.
Das ist eine valide Zusammenfassung dieses Films, oder?
Okay, ja, gut. Dann nehme ich das mal so hin und bin gespannt auf die Sichtung des Films. Gut.
Hast du gespannt sein?
Okay. Ja. Ja, Thilo, eine Sache wollte ich noch fragen zu Star Wars, nämlich wie ist deine Meinung über Ahsoka kurz zusammengefasst? Also die Serie jetzt.
Die Season 1, viel verschenktes Potenzial, zu lange gewartet, bis irgendwie dann doch keine Handlung mehr erzählt wurde. Und ich hätte mir also ein bisschen mehr Story einfach gewünscht für so eine erste Staffel. So schön das auch war, Hayden Christensen in seiner ikonischen Rolle nochmal wiederzutreffen. Aber die Tiefe, die da angedeutet wurde mit der World Between Worlds und so, das war halt so ein bisschen zu wenig am Ende des Tages dann auch für mich.
Ja. Deine Meinung zu Thrawn?
Ja, verschenktes Potenzial. Er hat einfach die Zähne gezogen, sein taktisches Genie, was die Figur eigentlich auszeichnet, nicht wirklich sichtbar. Und
Mütter, wir brauchen eure Hilfe.
Der coolste Moment war dann halt echt am Ende, als er nur seine letzten Worte, als er irgendwie so sagt, was sagt er nochmal? Naja, irgendwas mit Hail to the Empire oder For the Empire, sagt er, glaube ich, bevor er dann den Sprung in den Hyperraum macht. Und
Great Mothers, I shall once again require the aid of your dark magic. Ah, ja. Wie oft sagt er das? Dreimal?
Ja, mindestens. Naja, okay, ja, ich glaube, dem ist gar nicht so viel hinzuzufügen. Das war schon eine recht gute Zusammenfassung davon, ja. Also alles, was so mit Lichtschwert und so weiter war, das hat schon eigentlich ganz viel Spaß gemacht. Bis auf den Kampf zwischen Shin Hati und Sabine, wo sie dann mal wieder durchbohrt werden musste. Es verliert irgendwie seinen Schrecken.
Ja, das stimmt. Das ist wahr. Aber ich freue mich sehr auf The Acolyte, auch weil ich da noch nicht so wirklich viel weiß darüber und ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn es ein bisschen düsterer wird, wenn wir wieder mehr Lichtschwertkämpfe auch sehen. Ich finde es auch spannend, dass es die zeitliche Einordnung 100 Jahre vor Phantom Menace betrifft.
Ist es nicht sogar noch weiter zurück?
Nee. Es spielt genau in der Mitte zwischen High Republic und Episode 1.
Ah, okay.
Ungefähr um die Zeit, okay, in dem auch das Quantic Dream Spiel spielen soll.
Ja, und Outlaws. Da freue ich mich natürlich auch drauf, um mal kurz weg von den Serien und den Filmen zu kommen, weil ich ja auch ein Gamer bin. Und wenn wir dieses Spiel irgendwann im Herbst oder sowas kriegen, schätze ich mal, dann könnte das auch noch mal ein spannender Gaming-Herbst werden.
Ah, interessant. Ja, Gaming-mäßig habe ich gar nichts großartig gerade auf dem Schirm. Naja, gucken wir mal. Vielleicht sollte ich endlich mal Cyberpunk spielen.
Ich spiele gerade Hogwarts Legacy.
Zeit wird's.
Ja, ich glaube auch. Nun ja.
Vielleicht funktioniert die Technik ja mittlerweile bei Cyberpunk.
Ja, ich glaube schon.
Mag sein. Ja. So, ich weiß ja, wie es bei uns weitergeht. Ich habe ja schon Pläne gemacht. Max und ich haben schon unseren Terminkalender abgeglichen und so weiter und so fort.
Ein Pläneschmiede.
Ja, ich verrate es aber noch nicht. Aber ihr habt ja schon gehört, es kommt auf jeden Fall wieder eine Oscar-Folge. Vielleicht auch mit Thilo. Mal gucken, ob Sebastian wieder Bock hat. Dann machen wir mal die große Podcast-Zusammenkunft hier. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Thilo, wie sieht's denn bei Antenne Alderaan aus? Was steht bei euch an?
Also Pläne habe ich jetzt mit mir selber noch keine konkreten gemacht. Ich weiß aber, dass wir ja ab Ende Februar kriegen wir The Bad Batch Season 3. Mhm. Eins meiner Highlights oder heimlichen Highlights in diesem Jahr auf jeden Fall. Da werde ich die Folgen wieder wahrscheinlich im 14-tägigen Rhythmus besprechen, dass man halt immer ein bisschen länger drüber quatschen kann, ein bisschen mehr Futter hat. Aber das geht ja dann auch bis in den Mai rein und ich gehe mal schwer davon aus, dass wir dann auch schon vielleicht sogar zu May the 4th einen Trailer bekommen für The Acolyte, der uns dann durch den Sommer geleiten wird oder die Serie. Und dann gucken wir einfach, wie es weitergeht.
Ich möchte nur mal erwähnen, den Trailer gibt es seit einem Jahr.
Ja, gut. Ja, gut, okay.
Ja. Aber da wird es nochmal einen anderen geben, glaube ich.
Du sagst, du besprichst die Folgen dann. Hm. Wie machst du das dann? Ich denke mal, du führst keine Selbstgespräche.
Nee, ich habe den Dennis Körber von Heir to the Empire Podcast. Ah, okay. Mit dem habe ich schon Season 2 in dieser Art besprochen. Und das hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Und deswegen läuft das dieses Jahr genauso weiter. Ah. Und für die Acolyte hole ich mir aber dann wieder wechselnde Gäste. Das ist ja auch immer so bei Antenne Alderaan, dass ich dann versuche, da halt so das Spektrum ein bisschen zu erweitern. Und neben alten Bekannten auch immer mal wieder jemand Neues reinzusetzen. Also zum Beispiel die Bianca vom Spinatmädchen-Blog habe ich. Ich habe aber auch jemanden aus dem Harry Potter-Universum vom Zwei-Besen-Podcast. Also von daher.
Weil es nicht alles gibt.
Ja, gibt's alles.
Ich höre schon so viele Podcasts, man kann ja nicht noch mehr hören, ne? Ja, ja, also wenn du mal noch eine zweite Meinung aus dem Star Wars-Bereich brauchst, außer dem Heir to the Empire Podcast, dann wären Max und ich sicherlich auch mal bereit, da mitzumachen.
Na klar, ist vorgemerkt.
Shameless Selbstanladung hier.
Ja, ich danke euch auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke auch, ja. Hattest du auch schon prominentere Gäste?
Ja, Björn Beton natürlich, ne?
Ist ja, so ja, außer Björn. Ja, Björn gehört ja zur Familie sozusagen, ja.
Nee, also noch prominenter als Björn ist dann schwierig.
Nee. Okay.
Also wir hatten natürlich immer Leute aus den ganzen Fanfilmen, ne? Von Tidirium hatten wir noch Leute da oder von Descendants of Order 66. Aber von daher, ja, das ist dann auch so der Rahmen der Prominenz.
Ja, ja, okay, ja. Ja, ne, gerade die Vernetzung unter den Fans macht ja auch Spaß. Wir arbeiten ja auch gut mit Last Geek Tonight, wie gesagt, oder im Tobi von Blue Milk Blues, genau. Oder den Mandos zusammen oder den Rebel Legion, Jim Garrison.
Ja. Ja, gut, die Zusammenarbeit von Antenne Alderaan mit dem Blue Milk Blues und Radio Tatooine ist ja auch schon legendär, von daher, ich glaube, wir sind da eine eingeschworene Podcast-Community, die dann die Strahlen auch manchmal zwischen den Franchises kreuzt.
Bis heute wusste ich nicht, dass das verschiedene Podcasts sind.
Shots fired.
Ja, ach wohl, sind doch alle eine große Familie, ja.
Ach, eine große Familie.
Genau. Ja, okay, ja, da, und jetzt sind wir wieder in Italien. Ach ja, ja, das ist. Der Kreis schließt sich.
Coppola, wenn überhaupt.
Ja, das auch, ja. Man wendet sich nicht gegen Familie.
Genau.
Ja, ja. Na gut, so, ja. Eine Sache, die mich noch interessiert, Thilo, wir hatten da, glaube ich, mal irgendwann drüber geschrieben, aber ich möchte es doch einmal kurz noch fragen. Wie ist denn das so, wie groß ist denn eigentlich euer Podcast oder dein Podcast inzwischen? So von den Hörerzahlen?
Ich habe das immer so... Wir wollen doch hier
keine
Interne ausplaudern.
Nein, aber wie schafft man das?
Na, wir hatten halt ursprünglich durch Stefan Tietze, ne, den Kreativen bei uns, der halt auch durch, oh Gott, wie heißt es denn? Das Podcast-UFO, eine bundesweite Berühmtheit irgendwie auch ist, also einer der meistgehörten Podcasts, der hatte natürlich am Anfang durch seine Star-Wars-Leidenschaft auch viele Casuals mit als Hörer ins Boot geholt. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass die sich über die Jahre dann auch zumindest nicht in großen Teilen wieder verabschiedet haben, sondern eben immer noch die Treue uns halten und oder mir halten. Und ja, so ist das dann einfach, dass wir regelmäßig immer so 6.000 bis 10.000 Zuhörer haben pro Episode.
Das ist echt cool, ja. Ja, ja, das ist wirklich gut. Ne? Also ich finde auch, man kann dir echt gut zuhören.
Also. Dankeschön. Euch aber auch, also das muss jetzt auch mal gesagt werden. Ne, okay. Es ist nicht so, dass man den Spagat zwischen den Franchises, ne, und den popkulturellen Betrachtungen so locker, flockig dann auch noch gut moderiert auf die Beine stellt, wie ihr beiden das macht.
Oh,
und,
geht runter wie Öl.
Und die, es ist ja auch mal cool, wirklich kritische Stimmen auch zu haben. Ich weiß nicht, ob ihr den Pewcast kennt vom Sascha zum Beispiel, der ist auch jemand, der sehr, sehr gerne kritisch mit Star Wars, aber auch mit Dave Filoni ins Gericht geht. Weil ihm sehr viel auch an dem Franchise einfach liegt. Und das merkt man auch bei euch. Ne, die Kritik kommt meistens eben nicht aus einem puren Hate um des Hate-Willens oder des Clickbait-Willens, sondern es kommt halt wirklich, weil es von Herzen kommt. Und deswegen macht es auch immer viel Spaß, euch zuzuhören.
Herzlichen Dank, ja. Ja, ich versuche das immer möglichst differenziert zu sehen, weil irgendwann ist bei mir mal die Erkenntnis gereift, dass die Welt und alles, was sich darin befindet, leider nicht so schwarz und weiß ist wie die helle und die dunkle Seite.
Das stimmt.
Ja, versuche ich meinen Schülern übrigens auch zu vermitteln, dass er alles etwas differenzierter zu betrachten und nicht immer sofort drauf zu hauen.
Ja, gut.
Aber da ergänzen Max und ich uns ja ganz gut. Max haut zumindest verbal drauf, aber
Nicht körperlich.
Ja, jetzt zeigt er seine Faust, ja, ja. Okay, ja. Max, das Schlusswort gebührt dir.
Boah, ja, hau da rein und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ist es ein gebührendes Schlusswort?
Ja, auf jeden Fall. Geht genug. Vielen Dank fürs Dasein.
Gerne doch.
Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Ja, möge die Macht mit euch sein.
Immer.
Oh, was jetzt
hier? Ausrufezeichen.
Du hättest jetzt noch und mit euch sagen müssen, ne? Max.
Genau.
Prima.
Er weigert sich. Ach, wie schön. Okay. Gut, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
Hauen Sie rein.